Querfunk.
Mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Andreas Zimmer aus Köln. Hallo.
Kuckuck.
Maja Nötzel aus Stuttgart.
Hallo.
Und ganz neu, eigentlich bräuchten wir jetzt einen Jingle so irgendwie.
Neu.
Bogi Bogesch, unser neuer Praktikant. Wir haben einen Praktikanten, weil irgendjemand muss ja den Kaffee für uns machen. Bogi Bogesch aus Kornwestheim. Herzlich willkommen, grüß dich.
Guten Abend, aber so. Gleich vorweg, das mit dem Kaffee wird schwierig, wenn das nur über Telefonleitung ist.
Das ist dein Problem.
Du kannst den ja scannen und dann schicken.
Genau. 14 Tage sind wieder vergangen seit dem letzten Mal und wir haben letztes Mal über Prism gesprochen. Und was mich ein bisschen gewundert hat, so im Nachhinein, der Aufschrei in der Bevölkerung ist ja eigentlich relativ gering. Irgendwie interessiert es keinen, dass jetzt, also wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, der amerikanische Geheimdienst mitliest, der britische Geheimdienst, der französische, wahrscheinlich auch alle anderen Geheimdienste. Irgendwie kann man das auch irgendwie irgendwo antackern, die E-Mail, weil die kann irgendjemand lesen oder jeder.
Ja, nur nicht die Deutschen, die haben noch nicht aufgerüstet.
Wenn du dich da mal nicht täuscht.
Sagen die doch immer, die müssen auch jetzt erst, die kaufen auch jetzt millionenfach Computerkapazitäten ein, damit sie auch mitlesen können.
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist euch das auch völlig egal?
Ich glaube, es ist einfach zu abstrakt für die meisten. Weil du, es ist ja nicht so, dass jemand, dass du geöffnete Briefe im Briefumschlag hast. Man sieht es ja nicht. Und deswegen denken sie, oh ja. Mich hat es nicht betroffen. Der Glaube, dass man selber gar nicht betroffen ist, ist, glaube ich, recht hoch.
Ich denke, jeder kann davon ausgehen, dass er potenziell betroffen ist und dass unter den vielen Milliarden E-Mails, die täglich gelesen werden, auch meine, deine, Ralfs oder Jeromes sind, wenn Jerome dann richtig schreiben kann. Nein, das und bitte, Maja, ja.
Nein, aber ich wollte dich schon ausreden lassen. Das Problem ist aber auch, dass die viele immer sagen, ah, ich mache ja nichts Böses, also ich habe ja, weißt du, so nach dem Motto, ich habe nichts getan, mich können sie ruhig überprüfen.
Ja, also mir ist das schon nicht ganz recht, wenn das passieren sollte, dass sie meine E-Mails lesen. Im Prinzip habe ich nichts zu verbergen, aber was weiß ich, wenn man mich nun irgendwie auf dem, weil ich bei Facebook irgendeinen Mist gepostet habe, verschiedene Codeworte genannt habe und gleichzeitig eine E-Mail an den Herrn Präsident der Vereinigten Staaten, also ein Pinnwandeintrag an den Präsident der Vereinigten Staaten geschrieben habe und ihn gebeten habe, die E-Mail von vor 5 Jahren, die mir so wichtig war, er wisse schon, er könnte sie mir gerne aus seinen Backup-Dateien von der NSA holen. Ich brauche die und das würde ich sehr schätzen. Dann würde ich auch für ihn Werbung machen und sagen, wir müssen uns gar nicht mehr irgendwie über Backups Gedanken machen. Die NSA verkauft es auf dem Direktvertrieb und finanziert sich dann so gegen. Wenn man natürlich, ich habe das meiner Mutter erzählt, die fand das gar nicht lustig. Meine Mutter findet sowas nicht lustig. Die ist 71 und sagte, wenn du jetzt nach Amerika gehst, man hört ja so viel, dass die eben alle Daten sammeln und dann schicken sie dich zurück. Was ist denn? Dann sage ich, dann schicken sie mich zurück. Und was ist, wenn sie dich nach Guantanamo schicken? Dann sage ich, dann habe ich ein gutes Wetter da.
Nein, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Punkt, dass die Leute, die da sich drüber aufregen, die sind nicht in den sozialen Netzwerken. Wir machen wenig über E-Mail. Also jetzt, mein Vater ist auch ein etwas älterer Jahrgang, der findet das alles ganz schlimm und ganz furchtbar. Und der ist aber auch konsequent nicht unterwegs. Klar, er ist viel im Internet und er benutzt auch E-Mail, aber er ist extremst vorsichtig, was das angeht. Ich glaube, es ist vielleicht einfach eine Generationenfrage.
Die Frage ist doch, wie kann man sich denn dagegen wehren? Was kannst du denn dagegen machen? Willst du permanent alle deine E-Mails verschlüsseln?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also zum einen, ich habe auch immer gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Wer meine Mails liest oder meine Postings, wenn er Spaß dran hat und nichts Besseres im Leben zu tun hat, bitte. Aber der Punkt ist glaube ich, einfach, du kannst nichts dagegen machen. Du kannst natürlich deine Mails verschlüsseln, aber du kannst nicht alles verschlüsseln, was du online machst. Telefon wird genauso angezapft. Also ich sag mal, dieses alte Gerücht, das gab es ja schon in den 80ern irgendwie, als es noch Wählscheibentelefone gab. Wenn du Bombe sagst, hörst du ein Klicken in der Leitung. Da ist der BND dann dabei. Ja, es war natürlich alles nur ein Scherz, beziehungsweise ich weiß es nicht. War es vielleicht nicht der BND, sondern die Stasi. Aber irgendwo wirst du überall abgehört. Und deswegen, ich glaube, die meisten haben einfach so ein bisschen resigniert. Also zum einen das Argument, ich mache nichts Verbotenes, also können sie auch mitlesen, mithören oder was weiß ich. Und das andere ist, was soll ich denn dagegen machen?
Ich glaube ja auch, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Eben in den 80ern gab es diese Gerüchte. Natürlich hat man damals mitgeschnitten. In Berlin auf dem Teufelsberg sind die Mithörstationen der NSA frisch verlassen. Also was weiß ich, nicht ganz so frisch. Man kann sie mittlerweile anschauen und hat einen tollen Blick von da. Die schneiden schon oder die hören schon relativ lang mit. Du kannst dich nicht dagegen wehren.
Na, eigentlich gibt es ja Gesetze und eigentlich haben wir ja gesetzlichen Anspruch darauf, dass nicht jeder unsere Sachen liest. Ich meine,
der gesetzliche Anspruch greift nur in Deutschland, deswegen werden die Deutschen, ja, bei Journalisten ist verboten abzuhören und das wird den deutschen Abhörmenschen interessieren, aber nicht den amerikanischen.
Aber warum protestiert dann die deutsche Regierung, die ja mich eigentlich vertreten soll, nicht vehementer gegen solche Praxis, die Amerikaner und die Briten da durchführen? Also da erwarte ich, dass man zumindest mal sagt, hallo, das geht nicht, hört auf damit.
Das ist doch ein altbekanntes Problem. Die wissen natürlich auch seit den 80er Jahren, dass da fleißig mitgeschnitten, abgehört und was noch wird. Und wenn sie jetzt sagen, wenn sie jetzt einen Wind machen, dann hat das doch mehr so den Anschein, als wenn, ja, jetzt gut, müssen wir gucken, dass wir gut aus der Sache rauskommen, aber eigentlich profitieren wir davon und eigentlich haben wir es auch vorher schon gewusst.
Also ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, dass man auf richterlichen Beschluss bestimmte Menschen abhört oder die Daten abfängt, um sich zu schützen. Also wenn man weiß, okay, da ist jemand, der plant etwas, habe ich ja nichts dagegen, wenn man den überwacht. Punkt. Aber in dieser Breite und dass jeder überwacht wird und dass jeder Telefonanruf mitgeschnitten wird beziehungsweise registriert wird, dass da eben von da nach da ein Anruf geht, das finde ich weit übers Ziel hinaus, weil dann stehen wir alle unter Generalverdacht. Wir sind alle, könnten ja Terroristen sein, also werden wir alle überwacht und das finde ich nicht in Ordnung.
Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich möchte nicht sagen, dass ich das in Ordnung finde. Ich weiß nur nicht, wie ich mich dagegen wehren kann. Aber wir sind Ralf ins Wort gefallen. Ich habe gesehen, wir haben ihn überschrien.
Er ist ja auch nur der Praktikant.
Ach so. Ey, ihr müsst mal kurz ein paar Bohnen pflücken für den frischen Kaffee. Nein, ich denke, das Hauptproblem ist einfach, wie willst du dich dagegen wehren? Mag sein, dass es gefährliches Halbwissen ist, aber ich habe gerade erst diese Woche im Zuge dieser ganzen PRISM-Diskussion habe ich gehört, dass der BND eigentlich von Gesetzes wegen gar nicht in Deutschland schnüffeln darf. Er darf aber sehr wohl die Akten und Erkenntnisse von ausländischen Geheimdiensten einkaufen. Sprich, wenn die NSA, was weiß ich, der Mossad oder ich weiß es gar nicht mehr, wie der in England heißt, ich weiß nur, James Bond war MI5 oder MI6, keine Ahnung. Also wenn die uns in Deutschland bespitzeln, dann darf der BND das Zeugs einkaufen. Also er kommt so oder so auch an die landesinternen Daten. Das heißt, die ganzen Gesetze, Jerome, du hast ja gesagt, ja, eigentlich gibt's ja Gesetze. Das Wort eigentlich schließt ja dann auch wieder aus. Es gibt es ja auch eigentlich nicht, so gesehen. Also du kannst ja auch eigentlich umgehen. Deswegen ist das alles irgendwie eine Farce und ich glaube, letztendlich zählen einfach nur die wirtschaftlichen Interessen zwischen den Ländern und deswegen wird Frau Merkel meiner Meinung nach auch nie irgendwie ein Fass aufmachen und sagen, böser Barack, hör auf, mein Telefon abzuhören und was weiß ich, meine SMS gehen dich gar nichts an. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Ja, aber Andreas?
Danke, Herr Obergeneralsekretär.
Gerne.
Da spricht ja der Ralf auch wieder Sachen an. Ich meine, wir sind ja hier Privatpersonen und tatsächlich sind ja vermutlich die Dinge, die wir so mit unseren Freunden weltweit per E-Mail, per Telefon und was weiß ich, auch wie auch immer, verbreiten, nicht so wirklich geheim. Aber auch große Firmen haben ja, also was weiß ich, jetzt lass uns an die Autofirmen denken oder an andere Know-how-Firmen, wo Know-how wirklich existiert, die haben natürlich auch E-Mail-Verkehr. Der kann auch abgehört werden, wenn sie mit dem Ausland, mit ihren Zweigstellen kommunizieren. Und da geht's ja dann schon mal darum, ans richtig Wirtschaftliche, wenn da eben Erfindungen rauskommen, die NSA nun mit protokollieren kann. Stell dir vor, bei Apple hätten sie jetzt das tolle Smartphone vielleicht, keine Ahnung, vor Apple auf den Markt gebracht, keine Ahnung. Also,
das weiß die NSA wahrscheinlich vor den Abteilungsleitern bei Apple.
Vermutlich, ja. Es gibt keinerlei Geheimnisse mehr und gut, die amerikanische NSA würde jetzt kein amerikanisches Unternehmen ausspionieren und daraus Gewinn schlagen, aber es ist doch nicht abwegig zu sagen, schau mal, die Deutschen haben so viel Hochtechnologie, wir gucken uns mal genauer an, was die machen. Mhm. Und und solche Sachen halt. Das finde ich viel interessanter.
Einen anderen Punkt, ja, das sowieso. Also, dass da Wirtschaftsspionage betroffen gemacht wird, das ist für mich eigentlich auch schon seit Jahren klar. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich aber auch völlig sinnlos finde, ist, ich meine, wenn man sich da schützen will, zumindest mal eine Kommunikation von zwei Menschen miteinander per E-Mail, dann kann man ja verschlüsseln und dann kann auch der NSA das nicht einfach so entschlüsseln. So, das heißt also, wenn ich potenzieller Terrorist bin, dann werde ich meine E-Mails ganz bestimmt nicht unverschlüsselt verschicken, sondern verschlüsselt. Ja, und das wissen Terroristen auch. Ja, die sind ja auch nicht doof. Und die schicken sich halt verschlüsselte Mails. Insofern finde ich diese ganze Abhöraktion eigentlich völlig sinnlos.
Es scheint trotzdem immer noch ein paar, entschuldige Ralf, es scheint, ich war eine Sekunde, einen Augenblick früher, bam, eins auf die Schnauze. Das gibt trotzdem offensichtlich noch ein paar, die es mit der Verschlüsselung nicht so raus haben, denn sie sagen ja, durch diese ganze Abhöraktion wären ja einige Anschläge weltweit verhindert worden. Das heißt also, nicht alle Terroristen wissen, dass man E-Mails bitteschön und Bombe bitteschön verschlüsseln soll. Also sagen wir das am besten, sagen wir das nicht so laut, nicht, dass sie uns jetzt hier hören und daraus noch lernen und wir verknackt werden, wenn wir in die USA fliegen. Nein, entschuldige, Ralf, bitte.
Die Verschlüsselungstheorie, Jerome, die hat einen kleinen Haken, wenn mich mein kleines Insiderwissen nicht trübt. Und zwar sind wohl diese ganzen Programmierer, die ganzen Nerds, die diese Verschlüsselungssoftware, die Professionellen entwickeln und soweit ich weiß auch die Jungs, die diese Pretty Good Privacy, diese PGP-Geschichten machen, die sind meines Wissens dazu angehalten, einen speziellen Code, wie auch immer, ich bin kein Programmierer, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber dass die irgendwelche Sachen weitergeben, sodass in einem Terrorfall solche Leute wie von der NSA zum Beispiel trotzdem entschlüsseln können.
Na super.
So, das heißt, die ganze Nummer, die reicht vielleicht dazu aus, dass der Dorfpolizist deine Mails nicht mehr checkt, aber da würde es, glaube ich, auch reichen, wenn du in deinem Fall auf Französisch schreibst, weil die wenigsten hier Französisch können. Und von daher, weißt du, das ist halt der Punkt, wie willst du dich wirklich wehren? Das ist, glaube ich, einfach die Kardinalsfrage, ob du überhaupt eine Möglichkeit hast, dich irgendwie zu wehren, weil ich glaube, dass die Geheimdienste immer einen Weg finden. Ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Casino? Mhm. So eine Mafia-Geschichte mit den üblichen Joe Pesci und Robert De Niro und so weiter, die eigentlich immer in Mafia-Filmen spielen. Was da ganz, ganz witzig ist, das FBI kommt denen ja irgendwann auf die Schliche. Und du merkst dann so, eigentlich eher eine Randnotiz, aber du merkst dann in dem Film, wie sich die Mafia auch weiterentwickelt. Die Telefone, also Briefe, Zettel werden irgendwie abgefangen und gelesen. So, dann steigen sie aufs Telefon um, okay, dann hören sie die Telefone ab. Was machen sie dann? Sie sprechen nur noch in den Räumen, dann kommen sie mit Richtmikrofonen. Dann gehen sie raus auf die Straße, wo etwas mehr Lärm ist, dann hat das FBI Lippenleser und schließlich endlich stehen sie da und tun so, als würden rauchen und reden einfach hinter der Hand miteinander beim Straßenlärm. Also sprich, jeder geht irgendwie einen Schritt auf den anderen wieder zu und der andere geht wieder einen Schritt weg. Das ist die ganze Zeit immer so ein ständiges Hin und Her.
Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es am sichersten, tatsächlich einen handschriftlichen Brief mit der Post für, was kostet es jetzt, 58 Cent zu verschicken. Und ich glaube, da ist man am sichersten.
Du weißt schon, dass die Amerikaner auch die Post gescannt haben und gespeichert. Das ist ja nicht dir entgangen, oder?
Doch, ja. Aber was mich wirklich auch ärgert, ist, dass ja nicht nur E-Mails abgehört werden, sondern dass eben auch, wenn ich mich in Facebook unterhalte, zum Beispiel mit dir, Maya, dass das alles der NSA mitlesen kann.
Da liest ja nicht nur die NSA mit.
Wie, da er liest noch?
Schätzungsweise der Herr Zuckerberg oder seine Angestellten plus alle möglichen Spanner und Hacker, die sich einen Spaß draus machen, Facebook zu hacken. Kannst du nicht, glaubst, also ganz ehrlich, hacken können anscheinend mehr Leute, als man so glaubt und es ist bestimmt auch einfacher, als man so glaubt.
Es gibt mittlerweile ganz einfache Tools dafür, also du musst jetzt nicht mal mehr der große Programmierer sein. Also es gibt Hacker-Software, die sich simpel bedienen lässt, genauso wie es Virenbaukästen gibt, sodass jeder Idiot irgendeinen Schädling basteln kann und den ins Internet jagt. Also mittlerweile gibt es irgendwie alles.
Sie hören Querfunk.
Und zum ersten Mal, ich glaube wirklich seit Jahren, habe ich mal wieder Tennis geguckt. Wimbledon, Halbfinale. Und Lisicki, Sabine heißt sie, glaube ich, mit Vornamen.
Ja, müssen
Sie erstmal dran gewöhnen. Ist im Finale. Die erste Finalistin in Wimbledon seit 1999. Und wer war es damals? Steffi Graf. Habe ich alles recherchiert.
Schwindler.
Wenn ich ganz kurz was nicht recherchiertes, aber mit meinem Wissen für ausländische Sprache anbringen darf, da sie ja quasi aus Polen stammt, ich glaube, sie ist in Deutschland geboren, aber die Eltern sind aus Polen, müsste es eigentlich Lisicki heißen.
Ja, aber alle sagen Lisicki.
Also, ja, weil sich der gemeine Sportredakteur einen Dreck schert, wie jemand ausgesprochen wird. Ich sage nur Andrösen. Ein Fußballspieler wurde Andrösen genannt. So,
aber lass uns doch gar nicht so weit gehen. Lass uns doch gar nicht so weit gehen. Wo wohnt die Frau Sabine L., die jetzt gerade im
Berlin.
Sabine L. Sie wohnt in Berlin, aber sie kommt aus
Troisdorf.
Du hast genau richtig gesagt. Aber einige sagen auch schon Troisdorf, ja.
Habt ihr euch das an? Ich hab den letzten Satz gesehen, so das letzte Drittel vom letzten Satz, also da, wo es richtig spannend geworden ist, und ich konnte mich wirklich nicht vom Fernseher trennen. War richtig spannend. Habt ihr es auch gesehen?
Nur die Zusammenfassung leider, weil ist ja nur für eine Lesende. Naja, aber ich habe das Spiel gegen Serena Williams gesehen, weil meine Eltern besitzen auch dieses erlesene Programm.
Ich war aber so viel, ich hab's nicht sehen können.
Ganz da unterwegs.
Ja, im Moment versucht ja die ARD, das Finale auch übertragen zu dürfen. Bisher tut sich ja dieses erlesene Programm dagegen wehren, beziehungsweise haben gesagt, das ist nicht genug Kohle.
Naja, du musst mal überlegen, dieses Programm hat jetzt, ich habe es wie gehört, wie 250.000, 280.000 Menschen haben jetzt diese Halbfinale gesehen. Bei der ARD hätten es fairerweise 3 Millionen oder mehr gesehen. Das heißt, auch jetzt das Finale werden, naja, 250.000 Deutsche sehen können. Höchstens. Das ist doch.
Meinst du, die ARD kauft jetzt 3 Millionen Abonnements?
Nee, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr schade für den Tennisfan, der eben kein Abo dieses erlesenen Senders hat. Der ja sowas Himmlisches in den Namen trägt. Aber der Punkt ist einfach der, ich kann Sky, nennen wir es doch mal beim Namen, auch irgendwo verstehen, wenn man sich überlegt, wie es beim letzten Mal um die Fußball-Champions-League-Rechte ging. Da kam das ZDF plötzlich um die Ecke und hat so viel mehr geboten, dass Sky einfach dann aussteigen musste. Sender wie RTL sind auch ausgestiegen. Also wenn die Öffentlich-Rechtlichen wollen, dann knallen sie die Kohle auf den Tisch und hauen alle irgendwie weg. Und jetzt auf einmal machen sie, dieser böse Pay-TV-Sender will ja so viel Geld, das wollen wir nicht bezahlen. Also irgendwie finde ich diese Scheinheiligkeit in der Diskussion ein bisschen armselig. Vor allem, dass die ARD jetzt irgendwie so, oh Gott, wir sind ja so die Armen, macht. Das finde ich einfach ein bisschen schwach.
Also es gibt eine neue Meldung dazu, ganz aktuell. Mhm. Und zwar wollte der erlesene Sender 1,5 Millionen Euro für das Spiel haben. Hat allerdings fürs gesamte Turnier, also um das übertragen zu dürfen, 700.000 Euro bezahlt.
So ist halt die Geschäftswelt, ja.
Und die ARD aber ganz hat ehrlich, gesagt, ganz ehrlich, 1,5 Millionen Euro für die Übertragungsrechte des Finales, das ist ein Witz. Und dass die ARD deswegen rumjammert, das ist noch viel, nee, das ist witzlos.
Ich wollte also sagen, das ist eigentlich, verschicken die täglich so viel Post im Wert von 1,5 Millionen, vermutlich, ja.
Also ihr wisst, dass Harald Schmidt damals mit seinem super tollen, lukrativen ARD-Vertrag, wie viel waren es, 15 Millionen eingecasht hat? Und dann machen sie jetzt für... Ja, aber dann, also Entschuldigung, dann doch, ich meine, für mich wären 1,5 Millionen entweder Yippie oder ich hänge mich auf, weil ich kann die Schulden nie abzahlen. Aber für die ARD 1,5 Millionen, das ist ein Witz.
Was ich so schlimm finde, ist, dass Tennis niemanden interessiert hat. Jetzt haben wir mal wieder eine, die nach einer Verletzungspause spielen konnte und plötzlich will es jeder sehen und plötzlich sagt die ARD, ich will es haben. Das ist so, das ist wie so ein kleines dreijähriges Kind. Ich will aber, weißt du, eben lag der Ball noch in der Ecke, dann nimmst du ihn hoch und dann kommt das Kind dann, nee, ich will aber, es ist meins, es ist meins. Das finde ich halt so schlimm.
Ich denke, es geht da halt darum, dass es eben schon ein sehr traditionelles Tennisturnier ist in Wimbledon. Ich glaube nicht, dass, was weiß ich, wo gibt es noch die French Open, wenn da die Sabine L. aus T. B.
Sie wohnt jetzt in B.
Genau. Wenn sie bei den French Open im Finale wäre, dass da ein ähnlicher Hype geschehen würde, wie jetzt offensichtlich einer am Kochen ist, ja.
Das liegt aber auch nur daran, weil Boris Becker mit 17 Jahren, 1986 war es, glaube ich, Wimbledon gewonnen hat. Also Wimbledon an sich ist schon was Spezielles, ja. Aber ich glaube auch, dass wenn sie das jetzt verliert oder auch wenn sie es gewinnt ist und sie schafft es dann nicht, in den nächsten Grand-Slam-Turnier wieder vorne mit dabei zu sein, ist der Hype auch wieder vorbei. Ich meine, der große Tennis-Hype in den 80ern kam ja, weil es A, Boris Becker und B, Steffi Graf war und beide haben vorne immer mitgespielt unter den Top 10. Beziehungsweise Graf ja 5 Jahre lang Nummer 1 oder so.
Und die Lisicki ist, glaube ich, auf Platz 18 im Moment.
Na, das könnte dann sich doch, aber jetzt nach der neuen Berechnung.
Ja, das dann weiß haben sie, ich nicht, aber 18. Ja,
dann haben sie das Ergebnis von Wimbledon, ja, sie war aber 24, als das Turnier angefangen hat und das haben sie jetzt... 18. Ja, da haben sie es schon mit reingerechnet. Ja, aber eigentlich
das ist doch eigentlich inoffiziell. Wollte sagen, nach dem Turnier wird es doch erst berechnet. Es
wird erst nach dem Turnier eingerechnet.
Aber angenommen, ich muss ehrlich, sie verliert das jetzt, dann wäre sie 18. glaube ich.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis auf die ganz aktuelle Berichterstattung noch nie was von der Dame gehört, weil ich mich hat Tennis einfach Zeit meines Lebens nie interessiert. Irgendwie Becker, Graf waren mir schon ein Begriff und Stich... Ja, Claudia Kude-Kilsch dann irgendwie auch noch und dann ebbt's schon sehr ab. Von daher bin ich jetzt zumindest keiner dieser Erfolgsfans, die jetzt auf einmal, wenn wieder eine Deutsche vorne mitspielt, dann unbedingt Tennis gucken müssen. Aber ja, ich gebe dir da recht, Maya, das ist ein bisschen arm. Ich finde, also da ist so viel Armseligkeit in der ganzen Diskussion, das ist Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ich bin da nicht so ganz eurer Meinung, weil natürlich war Wimbledon so lange nicht interessant, solange halt keine Deutschen vorne waren. Das ist halt nun mal so, dass das interessant wird, ja auch für uns, wenn da die Deutschen ganz weit vorne sind. Und die waren halt nicht weit vorne und das war auch nicht absehbar. Jetzt sind sie weit vorne, jetzt sagt sich die ARD, ups, das würden ja gerne auch die Leute sehen, die jetzt kein
vorher nicht interessiert hat.
Die es vorher einfach nicht interessiert hat. Ja, mich ja auch nicht, sage ich ja ganz ehrlich. Mich hat es auch nicht sonderlich interessiert, bis ich gehört habe, ups, sie ist im Halbfinale. Dann hat es mich angefangen zu interessieren. Vorher nicht, sage ich ganz ehrlich. Und ich denke, das geht vielen so. Und ich glaube, jetzt wollen viele Deutsche sehen, wie eine Deutsche im Finale steht. Und das war halt nicht absehbar. Deswegen hat auch die ARD nicht die Rechte gekauft. Und jetzt ist aber eine im Finale. Und es ist natürlich blöd für all diejenigen, die sich jetzt dafür interessieren, weil sie halt Deutsche sind und weil sie halt die Deutsche sehen wollen im Finale. Und das jetzt eben nicht sehen können, weil es eben in diesem erlesenen Sender ist. Also insofern finde ich das nicht so furchtbar kindisch. Was ich aber doch etwas seltsam finde, ist, dass die ARD da nicht 1,5 Millionen übrig hat. Das verstehe ich nicht ganz.
Zum einen das und zum anderen, ich ganz ehrlich, das ist eigentlich auch so eine gewisse Journalistenpflicht. Also jetzt, ohne jetzt wirklich in der Glaskugel lesen zu können, Frau L. kommt ins Finale, das muss ich doch vorher wissen, ob ich ein Turnier irgendwie mit der Kamera begleite oder nicht. Wenn ich danach aufspringe, dann gucke ich natürlich in die Röhre. Das ist völlig klar. Aber dann rumzujammern, das finde ich halt einfach schwach. Also dieses Geheule von der ARD, das ist...
Andreas? Also ich wollte sagen, die Journalistenpflichten, natürlich werden die über Wimbledon berichtet haben und werden auch Bildmaterial von da eingekauft haben, aber es ist nun vorher, wie willst du machen? Willst du hier, hättest du 750.000 bieten sollen, um den himmlischen Sender auszustechen und dann die Übertragungsrechte haben, weißt aber nicht, wo du sie abbilden kannst und letztendlich könntest du auch ins Off senden, weil sie niemand interessieren.
Ich wie es schon, die ganzen letzten Jahre ja war. Entschuldigung.
Ja, nein. Also ich deswegen.
Man schimpft ja auch zu Recht auch die ARD dafür aus, dass sie unheimlich viel Geld für Sportrechte ausgeben. Und man sagt ja oft, gehört es denn zum öffentlich-rechtlichen Auftrag, Sportübertragungen zu machen? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Soll man das nicht lieber den Privatsendern überlassen und dafür auf der ARD Nachrichtensendungen bessere machen oder? Kann man das Geld nicht anders verwenden? Insofern muss man natürlich sagen, Geld für Rechte auszugeben, wo eigentlich sehr wahrscheinlich ist, das wird nicht groß interessieren. Denn Wimbledon hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mich und ich denke auch viele andere nicht interessiert, solange nicht die Deutschen vorne waren. Ich habe es in den letzten Jahren nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht,
wie es euch keiner hat geguckt.
Ja, eben. Das ist es, und, ja. Insofern finde ich das in Ordnung, wenn die ARD versucht, das einzukaufen. Für diejenigen, die eben kein Abonnement beim himmlischen Sender haben. Nur 1,5 Millionen ist für die ARD, das haben wir ja schon jetzt dreimal gesagt, nicht viel Geld.
Wir müssen aber ja sagen, wir wissen nicht, ob es wirklich 1,5 Millionen sind. Das könnten auch andere Summen sein.
Wurde das bisher bestätigt oder wo sind die Zahlen hier?
Ich gucke gerade nochmal
auf. Weil ich habe heute Mittag habe ich irgendwas gelesen, dass die Zahlen bisher nicht veröffentlicht wurden.
Also nach Sponsors-Informationen soll der Bezahlsender von der ARD rund 1,5 Millionen Euro gefordert haben.
So, also, Jerome.
Das ist von Dritten, klar, aber ja.
Eben, Jerome, hast du noch gesagt, ARD gibt so viel Geld aus für Sportrechte, ja, und jetzt beschwerst du dich gleichzeitig drüber, dass sie 1,5 Millionen nicht übrig haben. Also was denn nun? Ich meine,
ich bin schon der Meinung, dass bestimmte sportliche Ereignisse im Free-TV sein sollten. Ja? Wir wissen, dass die Bundesliga zum Beispiel nur im himmlischen Sender zu sehen ist, live. Aber es gibt eben die Zusammenfassungen in der ARD, im Free-TV. Das finde ich in Ordnung so. Oder die Spiele der Fußballnationalmannschaft sind alle in Free-TV zu sehen. Auf welchem ist mir eigentlich relativ wurscht. Ja? Hauptsache, es ist im Free-TV, weil es gut ist, dass auch alle Deutschen sehen können, dürfen, sollten. Und so finde ich das auch mit einem Finale von Wimbledon. Wenn da eine Deutsche ist, finde ich, dann sollten das auch alle Deutschen gucken können.
Richtig, und das kostet dann halt Geld. Jetzt weiß ich nicht,
ob man über Satellit französische Sender oder andere Sender gucken kann und es dann da sehen kann, das weiß ich nicht. Aber jetzt ist Fakt, es wird ein deutsches Finale geben, Wimbledon, mit einer deutschen Beteiligung. Und es werden eben nicht alle Deutschen sehen können, weil sie eben kein Geld hatten oder kein Geld ausgeben wollten für diesen Sender. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also da finde ich das schon gut, wenn das alle sehen könnten. Im Free-TV, ob das jetzt ARD oder Sat.1 ist, das ist mir wirklich völlig egal. Aber sowas von völlig egal.
Aber dann, wie wäre es denn damit, wenn wir schon so viele öffentlich-rechtliche Sender, also mit den ganzen Spartensender haben, mit ZDF Neo und wie sie alle heißen, um einmal genannt zu werden, warum machen wir da nicht einen öffentlich-rechtlichen Sportsender, wo dann wirklich so ziemlich jede Sportart abgebildet wird? Also, weißt du, ich meine, das
kostet viel Geld.
Ich denke, es auch kostet viel Geld, aber die Kohle haben sie ja. Also das muss man ja ganz einfach so sehen. Ja,
wenn es so wäre, ich glaube, die Kohle haben sie permanent nicht, sondern sie müssen sie auch locker machen. Diese ganzen Sender sind ja eigentlich Low-Budget-Sender. Und selbst innerhalb der ARD wird darüber nachgedacht, soweit wie ich weiß, ob ZDF und ARD nicht gewisse Sender zusammenlegen.
Ja. Das ist, glaube ich, auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Nur die Frage ist, ich muss ja nicht im öffentlich-rechtlichen Sendern sämtliche Sportereignisse haben. Muss ich gar nicht. Aber ich bin einfach der Meinung, bestimmte Sportarten und bestimmte Ereignisse, so wie Fußball-Weltmeisterschaft, war ja auch schon mal eine Diskussion, ob bestimmte Spiele nur im Bezahlfernsehen zu sehen sein sollen. Ich finde, bestimmte Sportereignisse müssen im freien Fernsehen sein. Das muss ja gar nicht ARD oder ZDF sein.
Speziell hier mag ich dir zustimmen, hier gibt es so eine Art Hype, weil Wimbledon eben, wie erwähnt, legendär mit deutscher Beteiligung im Endspiel sollte so sein, da muss Geld dafür da sein. Dass jetzt hier tatsächlich die für eine übertragen so viel verlangen, das doppelte verlangen, wie sie für die ganze Geschichte bezahlt haben, ist natürlich ein Hammerpreis, obwohl das, wenn die Preise stimmen, die wir hier erwähnt haben, nach nicht so viel Geld klingt. Ja. Wenn man es dann auf die Sendeminute wieder runterrechnet, kann das sein, wenn sie sich gut schlägt, dass es auch wieder ganz schön günstig wird.
Ich denke aber, das Problem ist, wo machst du die Abgrenzung? Weil du kannst natürlich nicht jede Sportart, jedes Turnier übertragen. Das ist einfach zeitlich nicht möglich. Auf der anderen Seite musst du natürlich irgendwie abwägen, was interessiert jetzt die breite Masse oder wo sind jetzt Deutsche irgendwie mehr interessiert? Ich bin, was Sportinteresse angeht, bin ich da relativ eingleisig. Also Fußball und dann ist eigentlich erstmal lange nix. Nee, ist bei mir tatsächlich so, gebe ich auch zu. Handball-WM zum Beispiel, frag mich nicht nach Handball-Nationalspielern. Da kenne ich noch Kretsche und das war's dann. So,
der spielt nicht mehr.
Ja, okay, ein Ex-Spieler, ja, das weiß ich auch. Der ist ja einer der wenigen Sportmenschen, die noch älter sind als ich. Nein, aber das ist halt ein Name, der mir noch so einfällt. Aber ich kann mit Handball nicht viel anfangen, genauso wie ich mit Tennis nicht viel anfangen kann oder Tischtennis, wie auch immer. Was machst du jetzt, wenn beim Tischtennis wieder einer in irgendeinem Turnier weit nach vorne kommt und die ARD oder ZDF hat sich vorher überlegt, boah, Tischtennis, irgendwie guckt ja eh keiner, da braucht man eigentlich auch nicht machen. So. Und plötzlich ist einer im Finale. So.
Ich mein, wenn jetzt ein Privatsender klug wäre, was weiß ich, wer könnte das machen? Eurosport oder Sat1 oder keine Ahnung, dann würden die halt die 1,5 Millionen auf den Tisch legen und die dann übertragen. Also da wundere ich mich, dass es da nicht noch mehr Bieter gibt.
Ich glaube, es ist zum Teil auch so eine programmtaktische Entscheidung. Zum Teil, also jetzt von anderen Sendern. Das merkst du auch, wenn du Nachrichten vergleichst, welcher Sender welche Sportart überträgt und wie die Gewichtung im Sportteil der Nachrichten ist.
Gut, aber dann könnte ich mir eben Sat1 gut vorstellen, dass sie das übertragen. Auch in programmtaktischen, weil die haben ja lange Zeit RAN gemacht.
Ja, das ist das Problem. Sie haben es lange Zeit gemacht. Mittlerweile ist RAN bei Kabel 1. Ja, und weil es niemand mehr sehen möchte.
Dann soll Kabel 1 übertragen.
Aber Tennis hat auf Sat1 noch nie stattgefunden. Das meine ich, das würde ja programmtaktisch eigentlich eher dagegen sprechen.
Aber Sie würden 1,5 Millionen zahlen und würden dafür eine Traumquote bekommen.
Das ist richtig, ja.
So, also, wo kriegst du denn für 1,5 Millionen im Fernsehen eine Traumquote? Da kostet jede produzierte Tanzshow deutlich mehr.
Kommt auf die Tänzer an. So.
Sie hören Querfunk.
Ralf Bogi Bogesch ist ja unser neuer Praktikant und den haben wir geschickt nach Amerika auf eine Südstaatenreise. Mich hätte ja überhaupt niemand nach Amerika bekommen, aber du bist gerne nach Amerika, ne?
Also ich gebe zu, bei mir hat das so als Kind angefangen, da habe ich schon am liebsten die US-Serien geguckt, sowas wie Ein Colt für alle Fälle und wie sie alle heißen. Ja, das war, fand ich immer total toll und gegen später, als ich etwas älter wurde, fand ich auch die US-produzierten Filme einfach irgendwie schicker vom Look. Also irgendwie hatte ich immer schon so ein kleines Amerika-Faible. Und vor 2 Jahren bin ich dann zum ersten Mal tatsächlich drüben gewesen und habe mich es war alles ein bisschen anders, wie ich es mir vorgestellt habe, also etwas schlechter tatsächlich. Trotzdem habe ich mich total in das Land verliebt und deswegen war ich jetzt vor 7 Wochen nochmal da.
Was heißt verliebt? Also was findest du da so toll? Also wenn ich Amerikaner sehe, fallen die mir immer dadurch auf, dass sie furchtbar dick sind.
Wie es so schön heißt, so. Nicht alles Gold, was glänzt. Aber es sind so ein paar Sachen, die ich tatsächlich sehr zu schätzen weiß. Kleine Anekdote, so im direkten Vergleich, wenn du hier irgendwie in den Bus einsteigst, dann kriegst du von dem Busfahrer vielleicht noch ein halb nettes Grüß Gott. Oder meistens eher gar nichts zu hören. Ich bin in San Francisco, natürlich ganz braver Touri, habe mir so ein Ticket gekauft für 3 Tage, alle öffentlichen Verkehrsmittel, super Sache. Das nebenbei auch spottbillig war im Vergleich zu unseren Preisen hier in Deutschland. Und bin dann ganz stolz mit dem Ticket in der Hand schon in den Bus gestiegen, weil ich dachte, so als Touri machst du mal besser nichts falsch. Und der Busfahrer guckt mich an und sagt, thank you so much, sir. Also auch wenn das alles nur Floskeln sind und die Amis als oberflächlich gelten oder wie auch immer, aber rein das Gefühl dieser Freundlichkeit, auch wenn sie gespielt ist, aber rein das Gefühl ist einfach ein Traum. Und egal wo du da hingehst, überall sind sie einfach deutlich netter als hier. Du gehst in ein normales Klamottengeschäft, wir waren natürlich in unzähligen Outlet-Stores, wir hatten ja auch ein Mädel mit dabei, also mussten wir, gut, ich gebe zu, ich habe auch sehr viel geshoppt, ich gebe es zu, aber überall in jedem Laden kommen Heerscharen an Verkäufer und sonstiges Personal und fragen dich erstmal, wie es dir geht und ob sie helfen können und was weiß ich. Hier kennst du ja eher so das Phänomen, kommt der Kunde in einen bestimmten Gang, springen die Verkäufer in den nächsten mit Hechtrollen oder sonst irgendwas. Also hier verstecken sich die Verkäufer, weil sie einfach um Gottes Willen nichts mit den Kunden zu tun haben.
Aber ich weiß nicht, ist das wirklich, also zum Beispiel, wenn ich in Kaufland einkaufe, weiß nicht, ob es ein Kaufland bei euch in der Nähe gibt, da werde ich an der Kasse immer gefragt, war alles in Ordnung beim Einkauf? Ja? Das ich bin dann immer versucht zu sagen, ach, wissen Sie, mein Leben ist gerade so scheiße und dann einfach mal loszureden, weil das interessiert sie nämlich überhaupt nicht, ob der einkauft, weil du kannst ja mal sagen, was weiß ich, ich find's doof, dass bei den Kühlschränken immer keine Türen sind und es dann schweinekalt ist, wenn ich da in meinen Shorts dann ran vorbeilaufe, mal ganz abgesehen vom Stromverbrauch, wenn ich das denen sagen würde, ja, dann würden sie sich das anhören, freundlich lächeln und dann kommt der Nächste dran. Und darauf kann ich dann aber auch verzichten.
Nein, das Problem oder der Unterschied ist, hier in Deutschland, das hat erst vor ein paar Jahren angefangen beim Kaufland. Also mir ist es speziell deswegen, weil ich bin ein alter Kaufland-Einkäufer schon immer gewesen. Ich bin witzigerweise Kaufland, immer, yeah. Nein, ich bin immer in die Ecken gezogen, aber ohne Absicht, in der irgendwo in der Nähe ein Kaufland war. Deswegen seit, was weiß ich, 20 Jahren kaufe ich immer beim Kaufland ein. Aber mir ist es tatsächlich richtig aufgefallen, das ist erst vor ein paar Jahren eingeführt worden. Ja.
Plötzlich fragen die dich alle, ja. Und war der Einkauf?
Waren sie super? Zufrieden?
Sag ich, so. Ja, das war ein tolles Einkaufserlebnis, juhu.
Und wenn du mit EC-Karte zahlst, achte mal drauf, wenn du mit EC-Karte zahlst und sie nicht selbst in dieses Lesegerät steckst, sondern der Verkäuferin gibst, dann spricht die dich mit Namen an. Dann sagt die, Herr Brunel, war alles in Ordnung. Wenn du bar zahlst, hat sie deinen Namen nicht.
Brunelle würdest du sagen.
Brunelle,
sagen die dann. Herr Brunelle. Und Herr Brunelle. Ich finde aber hier merkst du es extrem, die Verkäufer sind dazu angehalten, eben diese ein oder zwei Floskeln, wenn du den Namen weißt, sprich mit dem Namen an, ansonsten frag, ob sie zufrieden waren mit dem Einkauf und so weiter. Und das merkst du einfach, das ist irgendwie so, du bist jetzt hier an der Kasse, du musst genau diesen Satz sagen. Und die Amis, die leben das einfach. Also da ist es einfach überall Standard. Natürlich zählt dieses Oh, how are you? Überhaupt nichts. Also die wollen nicht wissen, wie es dir geht. Das ist völlig klar. Aber einfach diese gefühlte Freundlichkeit, die ist toll.
Andreas, da sagen wir mal, wir sind in Amerika? Ich war noch nie in Amerika, aber ich weiß, ich war oft genug in Deutschland unterwegs. Ich weiß, dass es eine Servicewüste ist. Generell auch als solche anerkannt. Und wir müssen, glaube ich, den deutschen Verkauf nicht mit weltweiten anderen Staaten vergleichen. Ich weiß.
Es gibt Ausnahmen. Also wenn du in den Apple Store gehst, das ist wirklich so.
Ach, amerikanische Firma.
Ja, ja, es ist eine amerikanische Firma, völlig klar, aber in Deutschland.
Zufällig Apple auch, ja.
Ja, Entschuldigung.
Prism ist
auch da. Ich hatte ein Problem tatsächlich und bin dann in den Apple Store gegangen und ich bin noch nie so gut bedient worden wie dort. Den Apple Store gibt's erst seit kurzem bei uns in Stuttgart und
Sindelfingen.
Ja, in Sindelfingen, gehört aber auch fast zu Stuttgart. Ja, und ich bin noch nie so gut beraten und informiert und mir wurde noch nie so gut geholfen wie dort. Das war einfach so. Entschuldigung.
Ja.
Man zahlt natürlich seinen Preis dafür, ist klar. Apple ist nicht billig. Aber ich habe mich da wohl gefühlt. Und das kann ich nicht sehr oft sagen in Geschäften in Deutschland. Weil wenn du normalerweise mit einem kaputten Gerät kommst, ja, dann heißt es erstmal, ja, Moment, haben sie es vielleicht in die Toilette fallen lassen oder.
Das fängt doch hier schon ganz anders an. Es gibt doch so und so viele Geschäfte. Die haben einen tollen Verkaufsraum. Du zahlst, da suchst du aus, was du haben möchtest, kriegst deine Beleg, gehst an die Kasse und dann darfst du zu dem Lieferanteneingang. Nein, sie nennen das Warenausgabe. Guck doch allein mal an, wie die Warenausgabe aussieht. Da sind keine Teppiche auf dem Boden. Das ist einfach Fabrikhalle. Ob das jetzt ein Möbelgeschäft ist, ob das jetzt, was weiß ich, hier diese Telekommunikationsläden sind. Es ist überall das Gleiche. Solange du das Geld noch nicht abgegeben hast, bist du der König. Also für deutsche Verhältnisse, für amerikanische Verhältnisse, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das findet da nicht statt, so wie bei uns, Gott sei Dank. Bis sie dein Geld haben, bist du denen noch was wert. Ein bisschen. Danach bist du der letzte Husten und sie zeigen es dir auch ganz deutlich.
Ja, und das verstehe ich nicht, weil man könnte damit punkten in Deutschland, indem man einfach einen besseren Service bietet. Aber gehen wir nochmal zurück nach Amerika. Du hast gesagt, du hast dich in das Land verliebt.
Darf ich erst noch was zur Freundlichkeit sagen? Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit, mich zu melden.
Du hast, nee, hast du nicht gemacht. Du hast auch
doch,
nicht
ich sehe die ganze Zeit den Finger und wie sie Luft
nach
holt
unten geguckt. Maja, okay. Was möchtest du uns denn mitteilen? Erzähl uns mal was.
Und dann kannst du ja deine Überleitung gleich nochmal machen. Hm? Okay? Nochmal zur Freundlichkeit.
Weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme.
Gib dir halt mal Mühe, mein Gott.
Doch der Überleitungsweltmeister.
Ja.
Nochmal zur Freundlichkeit wollte ich sagen, dass auch wenn es aufgesetzt ist, Ralf, es ist einfach nett. Ich meine, du kommst rein mit einer miesen Laune, weil du bist gestresst von der Arbeit und dann sagt die an der Kasse zu dir, hello sweetie, how are you doing? Und du denkst dir, ja, wieso eigentlich? Ist also eigentlich nur der übliche Stress, ist nichts. Und du wirst gleich gut gelaunt und das ist dann vielleicht auch nichts von Dauer oder so, aber du wirst nett angesprochen. Wenn ich jetzt hier in den Consumer Store meines Vertrauens gehe und ich werde brüllt angepumpt und ich krieg noch nicht mal ein Hallo, dann gehe ich mit der schlechten Laune, wo ich reingegangen bin, auch wieder raus. Ich bin immer extremst freundlich und gut gelaunt zu den Kassiererinnen und ich krieg fast immer auch eine positive Rückmeldung zurück. Es ist ganz selten, dass die pumpig bleiben. Also, und das merkst du.
Geht mir genauso. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn ich mal allein sein möchte, dann stelle ich mich im Obi an den Infostand. So. Und allein dieser Scherz, der zeigt genau alles, was die Servicewüste Deutschland bedeutet. Es ist genau diese Nummer. Du kommst rein, erstmal das Gesicht, das dir... Nicht alle, also muss man fairerweise sagen, es sind nicht alle Verkäufer oder wie auch immer Berater in den Läden mies gelaunt, das auf gar keinen Fall, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass du in ein deutsches Geschäft gehst und einer guckt dich mit dem Gesicht an, als hättest du seine Katze überfahren. Und sowas passierte in den USA einfach nie. Da guckt dich keiner grimmig an. Selbst in diesen ganz düsteren und Yo-Hip-Hop-Evil-Gangster-Shops, selbst da läufst du rein und der zuerst grimmig aussehende Typ lächelt dich an und sagt, how are you? Es ist einfach dieses Gefühl, dass dir da, das eben da rüberkommt, das ist halt nicht zu ersetzen.
Und was hat dir noch in Amerika gefallen?
Das war jetzt eine super
Überleitung. Jetzt machen wir nicht wieder die Überleitung kaputt. Andreas!
Doch, ich will dir eine Chance geben, es nochmal zu machen. Ja. Maja, du bist doch unsere Weltreisende. Du warst sicher innerhalb der letzten, sagen wir mal, 5 Wochen auch in Amerika.
Nein, das jetzt nicht, aber ich war vor einem Jahr in den USA und ich habe zur Zeit von 9/11 10 Monate in den USA gewohnt.
Was ich eigentlich sagen wollte, kannst du denn die deutsche Servicewüste im Einzelhandel und generell mit anderen Ländern vergleichen? Du warst doch jetzt erst wieder einen Monat in Italien und war es nicht kürzlich auch die Antarktis? Ich weiß es nicht mehr.
Südfrankreich.
Ich muss sagen, dass ich jemand bin, der alleine gelassen werden möchte im Geschäft.
Ja, ich sage auch immer, oh, so, just looking around, thank you. Das mache ich auch immer. Weil ich es einfach nicht, ich bin es als deutscher Kunde nicht gewöhnt, dass man sich um mich kümmert. Deswegen ist es, ich weiß nicht, was ich mit diesen freundlichen Amerikanern anfangen soll.
Genau das ist es, wenn hier mal jemand ist, der dich, ich gucke rum und es kommt jemand angesprungen, freundlich lächelnd und sagt, kann ich Ihnen helfen? Es irritiert mich und es verängstigt mich.
Um jetzt noch mal kurz eine Lanze für Obi zu brechen, ich war letzte Woche da, ich stand vor den Rauchmeldern, es war gut zugegebenermaßen zwischen 7:30, also schon sehr spät und da kam so ein pickliger Teenager um die Ecke im Obi-Shirt und fragte, ob er mir helfen kann und er hat mich dann beraten, unaufgefordert und es wird besser. Ich habe so das Gefühl, es wird besser. Nicht nur bei den amerikanischen Läden, sondern auch bei deutschen, klassisch deutschen Unternehmen. Also es wird besser.
Ich war in China, in Peking, in einem Laden. Das war für Handys, also Telefone, alle möglichen Handys. Und ich war da
Keine Markenware?
Bitte?
Nur keine Markenware, alle Handys, nur keine Markenware?
Nee, alle Handys, auch Markenware. Allerdings keine Apple-Produkte.
Bänder mit einem P geschrieben.
Ich weiß nicht warum, das passiert mir eigentlich auch selten in China, dass ich mal alleine oder so gut wie alleine in einem Laden stand und da waren 30 Verkäufer. Und ich ging also in den Laden rein und da gab es so verschiedene, also in China ist es so, dass es verschiedene Marken gibt und für jede Marke gibt es einen Verkaufsstand und die versuchen dann ihr Zeugs zu verkaufen. Und da waren also ungelogen 30 Verkäufer hinter jedem Stand waren 5 Verkäufer und die wollten unbedingt mir irgendwas verkaufen. Das fand ich dann doch etwas unangenehm, obwohl sie natürlich freundlich waren. Also was ich sagen wollte, in China ist es tatsächlich immer noch so, es gibt mehr Verkäufer als Käufer sehr oft in den Geschäften.
Das ist in den USA, habe ich tatsächlich beobachtet, auch so.
Das liegt also einfach daran in China, dass die Verkäufer halt sehr billig sind. Also die kosten halt nicht viel.
Ja. Das ist in den USA auch so.
Ja. Ich glaube, ein US-Verkäufer, der wird nicht wirklich mit horrenden Summen bezahlt.
Das ist eben die Kehrseite der Medaille. Wie viele Jobs hat der normale US-Verkäufer, um sich am Leben halten zu können, um seine Familie ernähren zu können? Der kann sicher nicht nur einen haben.
Das heißt aber nicht, dass es eine Entschuldigung ist, für deutsche Verkäufer unfreundlich zu sein.
Nein, natürlich nicht.
Vor allem, weil sie nach der Theorie auch noch besser bezahlt werden. Sie bekommen mehr Geld und sind unfreundlicher. Das beißt sich irgendwie.
Wobei in Deutschland es natürlich auch viele gibt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die gehen in den Laden, lassen sich beraten bei Produkten, die, sagen wir mal, beratungsintensiver sind. Nehmen wir mal einen modernen Fernseher. Lassen sich dann beraten, gehen nach Hause und bestellen es billig im Internet. Und das kann es natürlich auch
denkst
nicht
du
das, sein.
Denkst du es in Amerika aber anders?
Und ich klar denke, es ist und es ist auch nicht erst seit dem Internet so, dass die Verkäufer in Deutschland unfreundlich sind. Die waren genau. Schon immer so. Also du kannst jetzt nicht im Internet wieder die Schuld geben.
Was ich übrigens in China auch interessant fand, wenn du ins Restaurant gehst, stehen also abends links 4 Mädels und rechts 4 Mädels, die nur dazu da sind, sich vor dir zu verbeugen, wenn du in dieses Restaurant reingehst. Das ist ihre einzige Aufgabe. Sie verbeugen sich, 8 Mädels verbeugen sich vor dir, wenn du in dieses Restaurant gehst.
Ich glaube, ja, Jerome ist da der Ausländer gewesen und hat nicht kapiert, was die Mädchen wirklich da sind.
Jerome, wie gut ist dein Chinesisch? So, jetzt versuche ich nochmal eine Überleitung.
Komm, versuch's.
Wir haben, Boogie, Moment, was? Fang jetzt mal an, ich muss dir gleich nochmal ins Wort fangen.
Ja, Andreas.
Maya hat immer noch nicht darüber berichtet, Vergleiche, die du ziehen kannst, außer dass du gerne allein gelassen wirst.
Ich muss sagen, ich kaufe auch sehr ungern ein. Ich weiß, es ist total untypisch für
eine Frau. Was, eine Frau, die ungern einkauft?
Ich hasse es. Aufs Lebensmittel
Maya, willst du mich heiraten?
Du bist schon verheiratet, ich werde bestimmt kein Bigamist werden. Du sollst kein Bigamist werden, meinetwegen. Nein, ich finde es echt furchtbar einzukaufen und deswegen.
Okay, Jerome, deine Überleitung.
Jetzt weiß ich sie nicht mehr.
Du wolltest sagen, Mensch, Bogi, was fandst du denn noch so toll in Amerika?
Genau, Bogi, was fandst du denn noch so toll in Amerika?
Da waren natürlich noch viele andere Sachen. Also zum
gut,
einen.
Danke. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, eigentlich müsste ich ja so starten. Schön, dass Sie mich fragen. Ja, genau. Mr. Snoop. Nein. Nee, ja. ich bin ja unter anderem auch leidenschaftlicher Autofahrer und ich fahre auch gerne etwas schneller, soweit es sich anbietet, soweit es halt möglich ist. Nein, ich muss einen kleinen Bogen spannen, um das zu erklären.
Hallo?
Ich glaube, er ist weg.
Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich endlich die Überleitung geschafft. Und jetzt ist er weg.
Die NSA hat ihn ausgeblendet, sie wusste schon, was kommt.
Genau.
Ja, wie schade.
Das NSA hat ihn getrennt.
Er hat ja vorher noch gesagt, dass die Leute das vor dem wissen. Also was weiß ich, dass der Botschafter das abschickt an seine Hauptstelle und die NSA hat das vor der Hauptstelle bereits schon verteilt an die Hauptabteilungsleiter. Und genauso wussten sie, bevor Ralf, wusste die NSA, bevor Ralf sagen wollte, was er sagen wollte, wusste die NSA, was kommt, ne? Zick, weg.
So, ich versuche nochmal die Leitung, aber wahrscheinlich wird das.
Sag ja mal, Jerome, du kennst ihn ja, hat ja auch ein Apple.
Er ist zumindest ein iPhone-Anhänger.
So, ich versuche nochmal die Überleitung.
Der rauscht jetzt hier so.
Tut mir leid.
Was hat dir denn noch so gefallen in Amerika? Sag mal.
Neben der Landschaft, die in den USA deutlich vielfältiger ist als hier in Deutschland, muss man ja auch so sagen, wenn man sich nur überlegt, du fährst irgendwie 3-4 Stunden und hast Karibik, also natürlich je nachdem, wo du bist, hast die Karibik direkt da. Das Wetter ist gefühlt beständiger als hier. Die haben dafür wieder die Hurricanes und so. Also es hat alles so ein bisschen sein Für und Wider. Aber auf den Verkehr wollte ich noch ein bisschen eingehen, weil ich sehr gerne Auto fahre und auch gern etwas schneller fahre, soweit es halt möglich ist. Sprich, zu gewissen Abend- oder Nachtzeiten kann man in Deutschland eben auch mal, wo es unbegrenzt ist auf der Autobahn, auch mal Vollstoff fahren. So. Bei den Amis geht das grundsätzlich erstmal nicht. Hier in Deutschland bin ich es aber irgendwie gewöhnt, dass mir irgendjemand, ich möchte jetzt keine Kraftausdrücke verwenden, aber irgendjemand möchte bei mir den Verkehrserzieher raushängen lassen und fährt gerne auch in unbegrenzten Zonen einfach mal mit 140 auf der linken Spur. Einfach nur, weil er sich sagt, nö, mir reicht 140 und dir hat das auch zu reichen. So, bei solchen Leuten, ich verfluche sie innerlich aufs Allerschlimmste, wenn ich allein im Auto bin, kann es auch sein, dass ich das doch etwas laut gedrehte Radio übertöne mit meinem Gebrüll, obwohl ich ansonsten ein sehr sanfter Zeitgenosse bin. So, wenn der Mensch dann endlich Platz macht, kann ich vorbei und so weiter, dann geht's einigermaßen. Wobei mit diesem Adrenalinschub fährt man dann natürlich etwas übler, möchte ich mal sagen. So, als ich das erste Mal in die USA bin, vor 2 Jahren, habe ich gedacht, das wird wirklich übel, weil wir haben auch wieder eine Rundreise geplant, 2,5 Wochen, einen Mietwagen, also mit viel selber fahren. Und da habe ich schon gedacht, das wird richtig schlimm, weil erstmal haben die überall Geschwindigkeitsbegrenzungen, die auch noch deutlich niedriger sind als bei uns in Deutschland. Und dann sind die Strafen auch noch viel härter. Und ich möchte mich nicht mit irgend so einem Sheriff von der Highway Patrol anlegen. Halt gesagt, gut, die 2,5 Wochen muss ich halt wirklich auf die Zunge beißen und ganz brav und lässig fahren. Und was war der Effekt?
Du hast dich dran gewöhnt.
In den USA, Moment, in den USA, ich bin wirklich ganz brav, einfach auch aus der Angst heraus, dass da jetzt irgendeine Komplikation mit irgendeinem US-Polizisten da jetzt kommt, bin ich halt wirklich einfach ganz brav mit den 55 und 60 und was weiß ich, maximal, ich glaube Maximum sind tatsächlich 70 Meilen, also ich glaube ungefähr 112 km/h sind das. Das war wirklich so das Höchste der Gefühle und da habe ich wirklich ganz strikt dran gehalten, dass die Einheimischen, also die Amis, dann einfach links und rechts an mir vorbeigeschossen sind, weil die sind halt klar deutlich schneller gefahren. Okay, aber da habe ich gedacht, nee, komm, da lässt du dich gar nicht drauf ein, du fährst gemütlich weiter. Und ich habe wirklich null Problem gehabt. Es war so gemütlich, ich fand das Fahren so toll, es war entspannend, es war wirklich ein Traum. Es hat richtig Spaß gemacht, langsam zu fahren. Und das sage ich als jemand, der eigentlich eher ein digitales Gaspedal hat, also 0 oder 1.
Also Bogi, ich fahre auf der Autobahn, haue ich meinen Tempomaten bei 100 rein, 100 km/h, haue ich den Tempomaten rein, setze mich auf die rechte Spur und fahre völlig entspannt und nicht viel langsamer als die, die mit 250 an mir vorbeischießen, ans Ziel. Weil die müssen irgendwann wieder zwischendurch tanken, das muss ich dann nicht. Und dann kommen wir ungefähr gleichzeitig an bei, sagen wir mal, Strecken bis 100 Kilometer. Und ich finde das super entspannend und fertig. Ja. Also man muss nicht mit 180, 190 da krampfhaft fahren. Also ich mache das schon lange so. Aber herzlich willkommen im Club der
Langsamfahrer.
Nee, aber witzigerweise, als ich vor 2 Jahren dann wieder in Deutschland war, also gelandet in München, wir sind über München geflogen, Auto vom Parkplatz geholt und dann...
Stoff!
Nee, eben nicht. Ich bin dann gefahren und dann wirklich noch so, wie es von Amis gewöhnt habe, ganz relaxed, 120er-Zone, ich fahre 120 und alles war schön. Und glaub mir, ich war keine Viertelstunde auf der Autobahn, da hatte ich den ersten Drängler hinter mir mit Lichthupe.
Ja, klar.
So. Ja, so ein Typ wie du eigentlich, oder? Normalerweise.
Ja, Moment. Ich dränge nicht und ich gebe auch keine Lichthupe. Also es sei denn, jemand schneidet mich, aber das ist eine andere Sache. Aber nur weil einer langsam fährt, da rege ich mich etwas auf. Und wenn er hinter sich einen im Auto fuchteln sieht, das bin dann ich. Aber ich nötige niemanden. Also ja.
Jetzt war es auch despektierlich von mir.
Aber warum fährst du denn jetzt wieder schnell, wenn das dann andererseits so schön war?
Ganz einfach. Hier macht das Autofahren im Vergleich zu den USA nicht so einen Spaß, weil es Stress ist.
Ja, wenn das du mit möchte ich dir widersprechen. Ist es Stress. Wenn du mit 100 auf der rechten Bahn fährst, ist es kein Stress. Außer wenn jetzt viele LKWs sind, das kann natürlich auch wieder Stress sein, weil wenn du mit 100 einen LKW überholst, kommt dann wieder der nächste mit 190 hinten angebrettert. Das ist dann
so schon ist
Stress.
Es.
Aber so ich fahre mit 100 völlig, ich muss relativ häufig nach Stuttgart fahren, das sind 60, 70 Kilometer hin und 60, 70 zurück. Da fahre ich Tempomat 100 und fahre völlig entspannt nach Stuttgart und ich glaube mir, ich bin 5 Minuten langsamer als jemand, der da mit 180 fährt. Ich bin auch schon mal schnell zurückgefahren, weil ich es eilig hatte. Dann kann ich auch mal schneller fahren. Da fahre ich auch mal 150, 160. Mehr aber auch nicht. Und dann bin ich 3-4 Minuten schneller.
Ja, ich möchte ja auch bei Jerome einhaken. Jetzt mit dem neuen Auto, ich hatte davor immer Schaltgetriebe, jetzt das neue Auto sollte eben ein Automatikauto sein. Mein Bruder sagte zu mir, was, wie kannst du eine Automatik fahren? Das ist doch irgendwie Gehirn amputiert und Fuß amputiert und was weiß ich nicht, alles amputiert. Du fährst da gar nicht noch. Für mich, ich sage, seit ich dieses neue Auto habe, nicht mehr ich fahre Auto, ich gleite im Auto. Das ist so entspannt, der Tempomat. Ich habe ihn bei 120 in der Regel, nicht bei 100. Genial. Genial.
Nee, da wollte ich kurz einhaken, Maja, weil du gesagt hast, warum fahre ich den hier jetzt nicht so entspannt? Weil ich auch, wenn ich, zugegeben 100 wie du, Jerome, das wäre mir definitiv zu langsam.
Reine Gewohnheitssache, so wie du in Amerika langsam fahren musst, du gewöhnst dich dran. Wenn ich jemanden neben mir habe, der normalerweise schnell fährt, die werden immer verrückt rechts von mir. Ja, du siehst richtig, wie der rechte Fuß immer so nach vorne tritt, ja, um aufs Gas zu drücken. Jetzt fahr halt mal schneller, Brunel, aber ich fahre meine 100, ich bin das gewohnt, hau den Tempomat rein und höre dann normalerweise irgendwelche Podcasts, ja, und bin dann eh abgelenkt und ja, das ist dann super entspannt.
Das ist auch vollkommen okay. Wenn sich alle so verhalten würden, wie du jetzt in dem Fall, so mit 100, fahre ich rechts, gut. Wenn LKW da sind. Staus mehr. Genau, das ist der Punkt. Ich hatte in den USA, obwohl die ein großes Verkehrsaufkommen haben, allerdings auch deutlich mehr Fahrspuren, das muss man halt auch nochmal sagen, ich hatte kaum einen Stau bei denen. Ich hatte einmal einen in L.A., wobei ich glaube, in L.A. ist eigentlich immer irgendwo ein Stau. Aber ansonsten hatten wir kaum Staus in den USA, weil der Verkehrsfluss, der war da einfach gegeben. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist bei den Verkehrsregeln, bei den Amis hast du nicht nur das, dass du nur links überholen darfst. Du darfst auch rechts überholen. Mhm. Das macht das Ganze, also den ganzen Verkehrsfluss viel flexibler. Ich gebe zu, ich hatte da ein bisschen ein Problem, wenn mich rechts einer überholt hat. Da war ich erstmal ein bisschen so, was geht jetzt ab? Weil du es einfach nicht gewohnt bist in Deutschland, macht das eben kaum jemand, außer ein paar ganz Verrückten. Aber schon komisch.
Ich denke, dass tatsächlich mit dem Rechtsüberholen muss Deutschland nacharbeiten. Ich weiß nicht, wie es im europäischen Ausland ist, aber du siehst ja, wenn du auf der Autobahn fährst, in vielen Ländern muss es erlaubt sein, dass du auf der Mittelspur fährst, dass du dann damit rechnest, dass du links oder rechts überholt wirst. Das, klar, als in Deutschland sozialisierter Autofahrer musst du halt angewöhnen, wenn du rechts rüber möchtest, auch nach rechts zu gucken.
Definitiv. Ich glaube allerdings, wenn diese Regeländerung in Deutschland eingeführt würde, würde es hier zu einem riesen Verkehrschaos und einem sehr hohen Unfallaufkommen eben kommen, weil ich glaube einfach, dass der Verkehr auch ein kleines Mentalitätsproblem ist. Weil ich glaube einfach, dass die Deutschen grundsätzlich so ein bisschen dieses Rechthaberische etwas mehr haben als die Amis. Den Amis sagt man eine gewisse Oberflächlichkeit und wir sind ja der Nabel der Welt und so weiter. Landesgrenzen irgendwie Kanada, Mexiko und ansonsten interessiert mich nicht. Das sagt man denen auf der einen Seite, aber so dieses Rechthaberische, das ist, glaube ich, so ein typisch deutsches Ding. Und das merkt man auch auf der Straße, finde ich, ganz, ganz deutlich.
Ich merke an mir auf jeden Fall, mit welcher Stimmung ich ins Auto steige. Und wenn ich mit der Stimmung reinsteige, ich möchte heute entspannt fahren und mich dann auch daran halte, dann komme ich auch entspannt an. Wenn ich mit Zeitdruck ins Auto steige, weil ich irgendwo zu spät losgegangen bin, weil ich auf einen Termin muss, zack, sofort bin ich angespannt und sofort regen mich andere Dinge auf. Auch ich kann das Autoradio übertönen.
Wir bleiben mal beim Thema. Jingle mit Wackler, das ist auch schön.
Sie hören Querfunk.
Und dann noch ins Jingle reingeredet. Ich würde gerne so ein bisschen beim Thema bleiben. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen beim ADAC, mal wieder in dieser ADAC-Zeitschrift. Da ging es darum, das Auto fährt automatisch, ohne mein Zutun. Ich glaube, erstmal auf der Autobahn ist das etwas, was wir wollen. Also ich fände das klasse, wenn ich mal nicht nur meinen Tempomaten auf 100 einstellen könnte, sondern auch gleichzeitig Zeitung lesen könnte beim Podcast hören. Wie ist das bei euch? Braucht ihr immer die Hand am Steuer oder findet ihr das gut, wenn das Auto zumindest mal auf der Autobahn von alleine fährt?
Mich würde es total ablenken, Podcast hören und Zeitung lesen.
Ja, ich wüsste dann nämlich gar nicht, mit welcher Hand ich noch das Handy zum Telefonieren halten soll. Und dann brauche ich ja immer noch eine Hand, mit der ich abwechselnd die Zigarette und den Burger noch. Also das wäre mir viel zu eng.
Also ich muss sagen, ich finde die Idee gar nicht schlecht, weil jetzt gerade bei langen Strecken, wenn ich jetzt nach Bayern fahre oder sonst wohin, dann ist es doch eigentlich entspannender, nichts fahren zu müssen. Auf kurzen Strecken Autobahnen fände ich es übertrieben, aber ich denke, es wird halt auch dazu kommen, einfach weil der Verkehrsfluss, den wir ja eben schon angesprochen haben, so hoch werden wird, dass du gar nicht mehr verantworten kannst, dass die Leute selber rasen.
Ich warte auf den Zeitpunkt, wann endlich autonomes Fahren möglich ist. Ich warte drauf, ich sehne mich danach.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil auf der einen Seite fahre ich eben sehr gern selbst Auto. Ich bin zum Beispiel kein großer Freund von der Automatik, weil du gerade das Automatikgetriebe angesprochen hast. Ich schalte gerne lieber selbst, verfluche aber die Schaltung jedes Mal, wenn ich im Stau stehe, weil dieses Anfahren und so weiter, das ist einfach nervig. Da bist du mit dem Automatik einfach der Gewinner. Aber ich glaube, über kurz oder lang ist es einfach die sinnvollste Lösung, einen Autopiloten im Auto zu haben, weil zum einen der Verkehrsfluss wird natürlich ein ganz anderer sein, weil du hast dann keine Raser und Schleicher mehr, sondern alle fahren quasi gleich schnell. Wenn das Ganze irgendwie mit einem Navi oder wie auch immer mit einer Parkplatzsuche und so weiter gekoppelt ist, würde das den gesamten Verkehrsfluss auch nochmal viel besser leiten, weil sich die Autos, die alle irgendwie nach links abbiegen wollen, sage jetzt mal an der Kreuzung in 200 Metern, wenn sich das alles automatisch irgendwie gegenseitig unterstützen würde, dann schert da keiner mehr doof aus oder sonst was. Also alles wäre viel fließender.
Ralf, das halte ich jetzt für Utopia tatsächlich, dass alle das benutzen. Das Schöne ist ja bei uns, wir sind eben jetzt habe ich den Fachausdruck schon wieder vergessen, bevor ich was Falsches sage. Wir haben also viele Leute, die wollen viele, viele Individualisten. Manche wollen eben schnell fahren, dann sollen sie bitte schön schnell fahren. Manche wollen eben den Autopiloten benutzen, dann sollen sie bitte schön den benutzen. Es muss doch nicht gleich für alle verpflichtend sein, alles.
Ich meine, nein, ich glaube, es wird irgendwann kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch erleben werde. Ich glaube, flächendeckend.
Für alle.
Nein, flächendeckend glaube ich nicht. Das wird nicht in den nächsten 30, 40
Jahren. Nein, aber du wirst dir ein Auto kaufen können, das automatisch auf der Autobahn fährt. Und das bis 2020, 2025. Ich meine, ich finde sowas insofern interessant, weil wenn ich mal zurückdenke, ich fahre zum Beispiel sehr gerne Zug. Wir hatten es ja mal davon, weil ich da eben sitzen kann und andere Dinge tun kann. Mit dem Laptop spielen oder auf meinem iPad gucken oder lesen oder mich mit irgendwelchen netten Damen unterhalten oder. Das kann ich alles im Auto nicht.
Du kannst die netten Damen ja mitnehmen.
Ja, gut, die könnte ich natürlich mitnehmen, mich dann mit denen unterhalten. Aber ich kann nicht lesen oder ähnliches. Das heißt, es ist eigentlich vergeudete Zeit. Und ich meine, Autofahren auf der Autobahn ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Spaßfaktor. Was anderes ist es, wenn ich über Land fahre auf einer Landstraße, das kann schon Spaß machen. Aber auf der Autobahn, da könnte ich mir einfach schönere Dinge vorstellen, als immer darauf zu achten, wer vor mir, wer hinter mir und wer neben mir fährt. Insofern wäre das für mich auch ein Zeitgewinn, weil ich dann einfach sagen könnte, so, und jetzt schreibe ich noch irgendwas oder bereite noch irgendwas vor, während das Auto mich näher ans Ziel bringt.
Also, sobald das möglich ist, würde ich auch weniger Bahn fahren. Ich sehne mich danach. Trotz Umweltschutz. Also vielleicht gibt es bis da noch eine neue Bahn, dann okay, wer weiß.
Ein Problem, was allerdings noch gelöst werden muss, ist, wer ist dann eigentlich verantwortlich, wenn es dann scheppert, also wenn es einen Unfall gibt mit so einem Auto, das automatisch fährt. Ist es dann der Hersteller? Ist es dann derjenige, der am Steuer eigentlich sitzen müsste? Wer ist dann schuld?
Der Punkt ist ja der, wenn du es nicht mehr selbst steuerst, kannst du auch nicht für den Unfall verantwortlich gemacht werden. Eigentlich.
Dann ist der Autohersteller der Schuldige.
Ja, weil dann müsste ein Defekt vorliegen, wenn es nicht funktioniert.
Genau.
Weil du hast ja inzwischen schon Autos, die ein Warnsignal abgeben, wenn du zu nah an den vorne dran auffährst. Mhm. Auf der Autobahn bei der Geschwindigkeit.
Bitte was? Was meinst du, Andreas?
Auch mein neues macht es.
Ja.
Wow.
Angeber.
Und deswegen, du kannst es ja technisch mit dem Tempomaten jetzt schon so regeln, dass der automatisch die Geschwindigkeit reduziert, wenn er merkt, oh, da kommt was davor. Und damit ist, wenn ein Unfall passiert, entweder der andere der Unfallverursacher, weil er nicht diese Technik hat, oder eben dann hat die Technik versagt. Blöd ist nur, wenn du tot bist.
Die Autohersteller schreiben ja denn, dass du immer noch die Technik beherrschst und du für die Technik verantwortlich bist und sie dir nicht hier die Entscheidung abnimmt. Aber es geht ja dann beim autonomen Fahren tatsächlich darum, da werden die Entscheidungen abgenommen.
Genau. Genau, das meine ich, das ist der Punkt. Das, was wir jetzt haben an Technologie, wie eben das Piepsen, das Warnsignal, wenn du zu dicht auffährst, das sind ja nur Assistenzsysteme und kein wirklicher Autopilot. Also es wird ja nichts abgenommen, sondern nur assistiert.
Natürlich, aber auch heißt es hier die ein neues Luxusmodell eines Stuttgarter Automobilherstellers sei schon heute in der Lage, wenn der Gesetzgeber es zulassen würde, autonom im Stau zu fahren, auch ein bisschen weiter noch schnellere Stadtfahrten möglicherweise auch noch zu machen.
Prinzipiell ist die Technologie ja zumindest in Teilen verbaut. Du hast mit diesem Auffahrsystem eine Art Radar. Also sprich, das Auto scannt quasi die Umgebung, zumindest im aktuellen Fall nach vorne, kann es aber ja auch rundherum machen. Du hast ein Navigationssystem drin, du hast ein Tempomat, den du ja im Prinzip auch mit dem Finger bedienen kannst. Wenn du aufs Knöpfchen drückst, dann gibt der mehr Gas und so weiter. Du kannst damit auch irgendwie bremsen. Das heißt, es geht auch schon alles voll elektronisch. Prinzipiell wäre die Technik jetzt eigentlich schon so weit, dass du autonomes Fahren umsetzen könntest.
In Teilen auf jeden Fall, ja.
GPS und Navigation, also GPS ist auch drin. Also,
aber wird dann nicht jeder Autohersteller verklagt, sobald die Technik nicht so funktioniert, wie sie sollte? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Autohersteller in Amerika sowas auf den Markt bringt. Der holt sich eine Klage nach der anderen. Bei jedem Unfall wird der Autohersteller verklagt und das wird teuer.
Also gerade in Amerika ist autonomes Fahren, weil es ist ja immer noch im Experimentierstadium, gerade in Amerika ist man da schon wesentlich weiter als bei uns.
Okay, inwiefern?
In Kalifornien fahren bereits einige Fahrzeuge rum. Es gibt ein Google-Fahrzeug, das ist autonom.
Das gibt es aber auch in Deutschland. In Deutschland gibt es auch auf der Autobahn Fahrzeuge, die autonom fahren. Da ist zwar noch ein Fahrer dabei, der das alles überwacht, weil das eben jetzt gerade getestet wird. Aber es fahren in Deutschland autonom Autos auf der Autobahn definitiv tatsächlich jetzt schon. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber ist halt das Problem, eine Technik kann immer versagen. Also du kannst ja ein Auto kaufen, da gibt es hinten LED-Lichter, die sind eigentlich sehr zuverlässig, aber auch ein LED-Licht kann irgendwann mal kaputt gehen und genauso ist es mit der Technik bei einem Auto. Das geht irgendwann mal kaputt.
Naja, da muss halt die Technik so sein, dass wenn die Technik kaputt ist, dass sie redundant ist oder dass sie sagt, die Technik, hey, jetzt pass mal auf, ich bin jetzt nicht mehr verkehrssicher, du musst selber fahren.
Beziehungsweise du hast dann natürlich immer noch die Verantwortung, dich um den Stand der Technik zu kümmern. Also sprich, wenn du, wie du gerade die LED-Lampe ansprichst, du kriegst ja ein Warnlämpchen, dass irgendwo anders ein Lämpchen nicht mehr geht. So. Das heißt, wenn du dich dann nicht drum kümmerst, dieses Lämpchen auszutauschen, dann bist du natürlich dafür verantwortlich. Und mit den ganzen lustigen Bordcomputern kannst du auch natürlich bei der Polizeikontrolle sagen, oh, Herr Wachtmeister, das Lämpchen, das ist erst gerade eben kaputt gegangen. So, in der Werkstatt lesen sie dann mit Laptop dein Steuergerät aus und wissen ganz genau, dass du schon seit einer Woche mit dem kaputten Rücklicht fährst.
Beziehungsweise die werden ja ans Internet angebunden werden, die Autos. Und dann weiß natürlich der NSA sofort, der Brunel fährt mit einer kaputten Lampe durch Deutschland und weiß
natürlich
auch wo, wann und wie schnell.
Und es wird so weit kommen, dass der NSA, wenn er keinen Bock hat, dass du schon wieder ins Kaufland fährst, nur um dir ein freundliches Herr Brunel, waren Sie denn zufrieden mit dem Einkauf abzuholen, dass der dein Navi so umlotst, dass du zum Lidl fährst.
So, was ja und die dann, gleiche Firma ist.
Im Prinzip schon, aber du bist dann nicht mehr im geliebten und gewohnten Kaufland. Du wirst in den Gängen nicht mehr zurechtfinden. Und die NSA wird das alles sehen und sich kaputt lachen.
Womit wir auch wieder bei Big Brother wären.
So und
beim Überwachungsstaat.
So machen wir mal was Schönes.
Und nicht in den Jingle reinschwätzen.
Nein, auf gar keinen
Sie
Fall.
Sie hören Querfunk.
Das macht man nicht. Das ist das Erste, was du lernst, wenn du beim Radio arbeitest. Ja, reden Sie nicht in die Jingles. Du hast mich auf was aufmerksam gemacht, Andreas, nämlich auf einen absoluten Superhit. Jetzt wissen wir nicht, wie lange dürfen wir das spielen, ohne dass die GEMA kommt und uns verknackt.
Ich glaube, wir müssen also drüber reden.
Wir sprechen jetzt über Robin Thicke und seinen neuen Nummer 1-Hit. Nein, das ist nicht der neue Nummer 1-Hit, seine neue Single Blurred Lines, die seit mindestens 4 Wochen Nummer 1 in den Verkaufscharts in Deutschland ist.
Und ich habe es nicht mitbekommen. Also seit ich nicht mehr beim Radio arbeite, bekomme ich nichts mehr mit, was das betrifft. Was macht das denn so besonders?
Ja, das ist die Frage. Warum ist es so lange Nummer 1? Ich habe noch ein paar andere Zahlen parat, weil ich mich kürzlich mit dem Thema beschäftigt habe. Er hat in 12 Ländern bis heute Gold- oder Platinplatten dafür bekommen. Er ist in 64, in sage und schreibe 64 Ländern Nummer 1 der iTunes-Charts. Er hat bisher 35 Millionen Tonträger verkauft von diesem einen, also Downloads, CDs und was es nicht noch alles gibt, von diesem einen Track. Das ist schon ein unglaublicher Erfolg in unseren Tagen, wo doch eigentlich die Plattenindustrie oder die Musikindustrie nicht mehr so hohe Umsätze erzielt.
Ich meine, die Künstler leben ja eigentlich schon lange nicht mehr nur von den Verkaufszahlen, sondern die müssen jetzt ordentlich touren, um Geld zu verdienen. Wobei, ich habe gelesen, die Plattenfirmen wollen jetzt auch Geld von den Künstlern, wenn die auf Tour gehen. Also wollen Teil der Einnahmen von den Konzerten.
Das ist ja ein anderes Thema.
Entschuldigung. Ich bin doch der Überleitungskönig.
Ach so.
Ich möchte ganz kurz auf die Überleitung eingehen. Es gab da mal irgendwann einen Wandel, als die Plattenverkäufe nämlich etwas zurückgingen, wurden nämlich gleichzeitig die Konzerttickets teurer, weil vorher war es so, dass eine Konzerttournee einfach zu Promotion-Zwecken da war. Und jetzt brauchen sie für die Einnahmen, weil die Plattenverkäufe einfach nicht mehr genug abwerfen. Aber das nur am Rande.
Natürlich, aber die Live-Einnahmen, was hat die Plattenfirma da für ein Recht daran? Wo sollen sie da einhaken? Ich sehe den Punkt nicht, mit welchem Recht sie Geld kassieren, wenn der Künstler live spielt.
Naja, sie nehmen einfach unter Vertrag und sagen, okay, wir verkaufen deine Platten, aber wenn du bei uns Platten verkaufen willst und über uns, dann möchten wir aber auch von deinen Einnahmen, die du hast, wenn du Konzerte gibst, auch einen Teil haben.
Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, das ist natürlich möglich, aber du musst diesen Vertrag nicht unterschreiben.
Nein, aber dann hast du halt keinen Vertrag.
Weil ich denke jetzt inzwischen. Und machst eben auch keine Tour.
Die reagieren einfach darauf, dass sie kein Geld mehr mit CD-Verkäufen und Downloads haben. Also die haben einfach.
Man muss vorsichtig sein, ich denke, sowas kann es geben, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass echte Künstler sowas machen. Ich kann mir vorstellen, dass so Casting-Acts, die von nichts eine Ahnung haben und in die Welt geworfen werden, hier schwimmen, im halben Jahr haben wir einen anderen, dass die mit solchen Verträgen geknebelt werden und dann auch noch von ihren, meistens ist es ja bei den Casting-Leuten noch ganz anders, die kriegen ein monatliches Gehalt, das sich auf den ersten Blick ganz gut aussieht, dass aber eigentlich das Geld, das da verdient wird, und da wird Geld verdient, bleibt bei anderen.
Ich denke, das ist die Frage, mit was für einer Perspektive oder mit was für einem Wunsch oder Traum der Künstler an die Sache rangeht. Bei den Casting-Leuten, die würde ich aus der Diskussion ehrlich gesagt eher ausschließen, weil das irgendwie so eine ganz spezielle Sparte ist. Die werden über den Tisch gezogen, sind meistens auch extrem blauäugig, weil sie ganz oft auch sehr jung sind und einfach noch keinen blassen Dunst vom Leben haben und somit natürlich auch nicht von der Musikindustrie. Aber ich glaube, bei den normalen Künstlern ist halt die Frage, was wollen sie erreichen und was für Möglichkeiten haben sie?
Es gibt auch da bei den normalen Künstlern, denke ich, muss man unterscheiden. Es gibt sicher Leute, die schreiben Musik in der Hoffnung, ich habe jetzt einen Hit. Und dann gibt es die echten Künstler, die schreiben halt Sachen, die raus müssen. Das ist denen ganz egal, ob das einen Hit gibt oder nicht.
Ich würde es jetzt nicht wirklich mit echter Künstler oder nicht unterscheiden, weil ich finde, es sind
mein Wording war nicht gut, ja, aber ja. Es gibt eben Unterschiede.
Nein, es gibt Musiker, denen ist es völlig egal, die machen einfach Musik und irgendjemand drängt sie dazu, es aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und es gibt andere, die machen Musik und haben selber total riesig Bock drauf, der große Star zu werden. Aber Prince zum Beispiel. Prince hat sich irgendwann von der ganzen Plattenindustrie komplett zurückgezogen.
Ja, und klar, ist er weg.
Nee, ist er nicht. Ist er macht Sachen.
Habe ich wieder was verpasst. Seinen Namen.
Ja, das, da genau,
nicht mehr beim
genau
Radio, das, kriege ich nichts mehr mit.
Ja, aber das ist der Punkt. Er findet ja auch im Radio so gut wie nicht mehr statt. Gut, außer manche Sender wie Radio T aus H, die immer noch Purple Rain spielen und nur Purple Rain. Und ich glaube,
und Gold. Und Gold, bitte vergiss mir nicht Gold.
War er da nicht Tough Cup?
Gold von Prince?
Ja. Nee, da hat er gerade erst angefangen mit diesem Symbol-Scheiß, aber er war noch Prince.
Ah, okay.
Meine ich.
Ich hab's gerade nicht im Ohr. Ich werde es mir nach dieser Sendung natürlich sehr gerne.
Gold ist dieses Lied, was so 2 Minuten Nachgeplänke hat, was keinen interessiert. You're now entering the next power generation. Egal, ich habe zu lange bei diesem Sender gearbeitet.
Okay. Nein, aber Prince ist für mich so ein ganz tolles Beispiel. Er hat Riesenerfolge gehabt, hat mit Sicherheit Unmengen an Geld gescheffelt und hat sich dann aber dermaßen über diese Knebelverträge der Plattenindustrie einfach aufgeregt. Deswegen hat er ja eine Weile diesen stylisch rasierten Slave-Bart, den Slave-Schriftzug gehabt. Oder war das mit dem Edding aufgemalt? Ich weiß gar nicht, was aufgemalt oder reinrasiert, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er Slave einfach. Hat dann seinen Namen, weil er den irgendwie, also Prince eben mit der Plattenindustrie wieder in Verbindung gebracht hat, dann nannte er sich Taff Cap, the artist formerly known as Prince. So, der hat sich da wirklich so aufgeregt und hat sich da versucht, einfach abzukapseln und dagegen einfach zu demonstrieren und macht mittlerweile, er macht immer noch Musik, aber er legt seine CDs zum Beispiel, wenn er sie nicht sowieso als Download freigibt, aber er legt CDs zum Beispiel auch in eine, als Zeitungsbeilage gibt er die raus, für umsonst.
Andreas?
Nee, nicht ganz umsonst, da hat natürlich der Rolling Stone dafür bezahlt.
Ja, aber trotzdem. Ich glaube.
Außerdem zählen die 1 Million, die er da rausgegeben hat, zählten direkt in die Verkaufscharts mit rein. Also.
Er geht halt andere Wege als.
Er geht ja andere Wege. Ich meine, man muss zu den ganzen Vertragsgetour von Prince sagen, er hat den Fehler gemacht, er hat seinen Namen an die Plattenfirma verkauft. Prince, sein Künstlernamen, er gehörte der Plattenfirma. Und wenn er dann sagt, ich möchte jetzt nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, hat die Firma, die das Recht an dem Namen hat, das Recht zu sagen, ja gut, geh mit Gott, aber dein Name bleibt hier.
Gut, dämlich so einen Vertrag zu unterschreiben, eben, definitiv, eben. Klar.
Ja,
klar.
Er hätte es nicht gebraucht, weil er hatte auch ohne das genug Geld verdient, ja.
Das meine ich halt mit welcher Prämisse geht der einzelne Künstler an die Sache ran. Ich glaube, gerade bei vielen Einzelkünstlern aus dem Popmusikbereich, wie eben Prince und so weiter, die werden dermaßen hofiert und alles. Und ich will denen gar nicht mal was Böses unterstellen. Ich denke, wenn du ständig den Puderzucker dahin geblasen kriegst, wo die Sonne nicht hinscheint, dann hebst du einfach irgendwann im Laufe der Zeit ein bisschen ab, wenn du nicht Leute um dich herum hast, die dich mal wieder ordentlich erden. Und eine Gegenentwicklung siehst du halt bei den Bands irgendwie, die halt irgendwie in der Schule schon angefangen haben, zusammen Musik zu machen und so weiter. Da hast du selten irgendwie so dieses komplett Abgehobene oder dass sie so bescheuerte Verträge unterschreiben, weil sie sagen, okay, ich will jetzt noch mehr nach vorn. Ich will mehr als Michael Jackson sein oder wie auch immer. Also dieser Konkurrenzgedanke, der wird halt von manchen oder der Neid einfach wird von manchen einfach viel, viel stärker gelebt als von anderen.
Und was willst du mir damit sagen?
Nee, ich denke, es kommt halt immer drauf an, wie die Künstler an die Sache rangehen. Es gibt ganz viele, die machen es eben über YouTube und so weiter, wobei da auch schon die Plattenfirma wieder dahinter steckt. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich habe irgendwie den Faden verloren. Helf mir doch.
Wir haben auch das Thema verloren. Jetzt
suchen wir alle nach dem Überleitungskünstler.
Ja, bitte.
Der Überleitungskünstler,
wenn man die Überleitung braucht, ist sie nicht da.
Der Überleitungskünstler sagt jetzt, wir sollten mal langsam zu einem Ende kommen, weil wir sind halt weit über die Stunde hinaus.
Halt!
Ja, Andreas?
Über den Robin Thicke gesprochen und was seinen Song so besonders macht, warum er so erfolgreich ist.
Ja, dann erzähl uns mal.
Weiß ich nicht. Ich habe ja auch gefragt, warum ist das so? Dann bin ich ins Internet gegangen, habe gesehen, oh wow, der hat ja auch Video, natürlich bei YouTube und anderen Vimeo und Dailymotion.
Sind die nicht bei uns gesperrt?
Tape TV, nein. Nein, kannst du sehen, musst halt nicht alles bei YouTube. Alles
sperren.
Nee, Tape TV geht, YouTube geht nicht.
YouTube
ja,
wird
das
viel
Video, das du vorhin erwähnt hast mit den barbusigen Frauen oder mit den sehr vielen nackten Frauen, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Was, ich finde das Lied geil, auch obwohl ich das Video nie gesehen habe. Ich meine nicht, dass ich auf Frauen stehe, aber ich kenne das Video nicht und finde das Lied trotzdem toll.
Das ist alles Neuland für mich, wo kann ich gucken?
Ich finde, es groovt einfach, das macht Spaß.
Es ist ein Sommerhit, da bin ich hundertprozentig bei dir, aber es ist jetzt nicht so ein Ding, was weiß ich, wie seinerzeit Sweat Alalala Long oder Macarena, was du heute nicht mehr mitsingen möchtest, was aber damals durch die Decken gegangen ist. Jeder hat mitgetanzt, jeder hat mitgesungen, ob du wolltest oder nicht. Es war sofort im Ohr. Das ist jetzt dieser Titel von Robin Thicke nicht. Ja, siehst du?
Er kommt, die spielst du mal ein.
Sexy Beans.
Ich finde, es hat eher so einen launchigen Charakter. Also es ist schon gute Laune, aber eher so, ich weiß nicht, da steht man irgendwie so an einer Beachbar und das läuft so im Hintergrund. Das ist einfach so nette Stimmung. Diese, das Macarena-Zeugs war ja schon eher so Party-Dings. Das Ding ging los und ja, das Ding ging los. Die es gehasst haben, die haben es eben gehasst und die anderen haben sofort angefangen zu tanzen und zu jubeln und so weiter. Und das passiert bei diesem Lied, glaube ich, nicht. Weil es einfach nur schön anzuhören ist.
Entspannt. An der Beachbar oder so kann man das sagen.
Gibt es in Stuttgart noch diese Bar oben auf dem Dach eines großen Kaufhauses in der Nähe des Bahnhofes? Ja. Da könnte ich mir das vorstellen.
Um ehrlich zu sein, ich habe genau an diese Bar gerade eben gedacht, als ich von einer Beachbar siehst du? Aber
und gut, ich war noch nicht da.
Warst noch nie da oben?
Nee, das Wetter war immer zu schlecht. Ja, womit wir wieder beim Sommer wären.
Okay, ich war nur einmal da oben, muss ich zugeben. Und das war zum Arbeiten. Ja, wir sollten Leute zum Sommeranfang irgendwie, ich glaube, das Thema war irgendwie Sommeranfang befragen und da saßen die ersten vereinzelt, allerdings noch mit langer Hose und so rum und ja. Aber egal.
Gut. Ja, aber es heißt ja immer Sex. Guck mal, er möchte mich schon wieder abwürgen hier.
Du kannst gerne noch deinen Satz zu Ende bringen. Bitteschön.
Natürlich, Mai hat es angedeutet, die Videos, es gibt zwei Versionen, eine Uncensored Version und eine Censored Version. Die Uncensored Version ist die Version, die in Amerika nicht laufen darf, die ist von YouTube gesperrt, du darfst erst ab 18 gucken. Da sieht man halt ein paar nackte, weibliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale. Und das heißt doch Sex Sells und ich denke, dieses Video macht wahnsinnig viel aus und hilft diesem Song, diesen großen Erfolg zu haben. Obwohl er eigentlich sonst, ja, ein netter Song ist, okay, wo du dich auf der Straße nicht umdrehen würdest.
Aber ganz ehrlich, das Video ist doch, hat er eigentlich nur den Zweck aufzufallen, oh, da hat einer ein nacktes Video gemacht, weil in den USA wirst du es nirgends sehen, weil es sehr prüde ist, das Land. Barbusig geht da gar nicht. Und hier in Deutschland ist es zumindest auf YouTube sowieso nicht verfügbar, weil keine GEMA gezahlt. Und wenn es verfügbar wäre durch die GEMA, dann wäre es wieder gesperrt, weil nackte Haut, YouTube ist ja dann auch wieder ein US-Unternehmen.
Ja, ich meine, YouTube sperrt ja wahnsinnig viel und ist ja auch, denn weil es so ein großes Unternehmen ist, gucken alle erst nach YouTube. Aber wir haben ja vorhin erwähnt, es gibt ja genug andere Videoanbieter, wo du es dann sehen kannst. Das wird ja in Amerika auch ganz genauso sein.
Wir sind dort nicht zu bremsen. Gut, ich mache jetzt aber einfach mal ganz...
Bis heute noch, Jerome, Sex Sells, komm, zeig uns deine Titten und dann mach den...
Die willst du nicht sehen. Glaube mir, die willst du nicht sehen. Ich würde gerne noch auf die nächste Sendung hinweisen. Die ist nämlich schon aufgezeichnet mit dem Urs Mansmann. Der reist nämlich regelmäßig nach Thailand und darüber habe ich mich mit ihm eine ganze Stunde lang unterhalten. Sehr interessantes Gespräch geworden. Das veröffentlichen wir demnächst.
Gott sei Dank hast du wieder nicht Thailand und Sex und so. Also,
nee, aber es ist auch ein Thema. In dieser Sendung ist das natürlich auch ein Thema. Muss man natürlich ansprechen mit Thailand. Aber hört einfach rein demnächst hier bei Querfunk. Urs Mansmann erzählt über Thailand. Sehr interessantes Gespräch, wie gesagt. Ich muss es noch ein bisschen zusammenschneiden, aber das wird eine sehr, sehr schöne Sendung. Das war's für heute. Dankeschön nach Köln zu Andreas Zimmer. Nach Stuttgart zu Maja Nötzel und unser neuer Praktikant aus Kornwestheim, Ralf Bogesch. Tschüss!
Tschüss!
Ciao. Tschüss!
Ha, auf die Sekunde abmoderiert!
Ach, du bist einfach groß!